Ich fange auch mit einer God Story an. Ich hatte auf der Konferenz, also die Konferenz in Thun wollte ich schon sagen. Nein, wir waren in Speyer. Wo waren wir? In Speyer waren wir. Da war ich natürlich in der Vorbereitung sehr mit involviert und das hat mich schon echt herausgefordert. Und dann kommst du an und freust dich drauf, weil es endlich losgeht. Und schon beim Ankommen, schon auf der Hinfahrt, habe ich gemerkt, ich habe eine fette Erkältung, die da im Anmarsch ist. Und am ersten Abend, wo es dann darum ging, ne, da wurde schon für Heilung gebetet, bin ich dann auch hin und habe gehofft, dass diese Erkältung ausgehebelt wird und geh weg und merke, nee, die Erkältung, die ist noch da, aber meine Knie tun nicht mehr weh. Ich sag, Gott, du bist manchmal echt so witzig. Darum habe ich gerade gar nicht gebetet, aber danke, nehme mich trotzdem mit. Das Zweite war, das ist nach der Konferenz zu Hause passiert, als ich 2022 schwanger geworden bin, so ganz unerwartet aus dem Blauen heraus. Wir hatten ja eigentlich die Diagnose, nie Kinder kriegen zu können. Und jetzt haben wir zwei leibliche Kinder. Und als ich schwanger geworden bin, da hat mich das so geschockt und es hat mich so aus der Bahn geworfen. Und nicht nur mich, sondern es hat viele aus der Bahn geworfen. Ganz viele waren so, oh nein, was? Das auch noch. So, ne? Und ich habe aber irgendwann mal habe ich die Gewissheit gehabt, dass Gott sich was dabei gedacht hat. Dass Gott wirklich einen guten Plan mit diesem Kind hat. Und das wusste ich spätestens da, wo ich das Geburtsdatum wusste, dass sich ja so einreiht in unsere Reihe. Der Nikolai hat am 6.4. Geburtstag, unsere mittlere am 6.8. und unsere jüngste am 6.12. Und da wusste ich einfach, dass es wirklich in Gottes Willen und in Gottes Plan war. Und als wir mit Ilva dann zu Hause waren aus dem Krankenhaus, im Krankenhaus ist man so abgelenkt und ich habe mich so unter Druck gefühlt. Ich habe nach 2 Tagen gesagt, so, heute ist der Tag, ich bin weg. Tschüss, schön bei euch, aber ich möchte nach Hause. Und habe alles dran gesetzt, nach Hause zu kommen. Und als wir dann zu Hause waren, ist mir aufgefallen, dass jedes Mal, wenn ich sie gewickelt habe und sie da lag, in ihrem Zimmer auf dem Wickelbett, dass sie immer nach oben guckte und anfing zu erzählen. Also da war sie 2 Tage alt, wie gesagt, ne? Und sie fing an zu reden und sie fing an zu erzählen. Und meine Mutter und ich, wir standen da und haben uns gesagt, hey, das kann ja echt gut sein, dass sie Engel sieht, ne? Und dann waren wir letztes Jahr da hatte ich eine Klausur mit dem Bewegungsleitungsteam in der Schweiz. Da hatte ich Ilva mitgenommen in die Schweiz. Wir waren auf einer Konferenz. Da war Bob Hazlett da aus den USA und er sieht sie. Da war sie 10 Monate alt und er sagt einfach so: Hey, dieses Kind sieht Engel. Und ich dachte so: Strike, ja, jemand, der es bestätigt. Ne? Und jetzt Anfang dieser Woche, da habe ich sie hingelegt und sie lag neben mir und guckte nach oben. Und dann fing sie an zu winken. So, ne? Also es war so wirklich so eine ganz Atmosphäre des Friedens. Sie fing an zu winken. Und ich sage, wem winkst du denn? Und dann sagt sie, der da und der da. Und ich sage, wow. Und dann sage ich, ey, ey, wow, da ist jemand. Sagt sie, ja, diese. Diese, die sind da. So, und dann sage ich, hey, siehst du da Engel? Und dann sagt sie, ja. Und dann reißt sie die Arme hoch und sagt, Luja. Und ich dachte so, ich meine, hey, die ist anderthalb, ne? Die ist anderthalb. Und was ich merke, Gott hat gute Ideen. Wir haben sie manchmal nicht, aber Gott hat gute Ideen. Und auch wenn Sachen uns herausfordern und stressen, und das war echt eine so anstrengende Schwangerschaft, die mich körperlich echt herausgefordert hat, weiß ich, Gott hat was vor mit diesem Kind. Auf der Konferenz, da war jemand, also voller Raum, 400 Leute, wenn die Kinder weg sind, und dieses kleine Wesen vorne, und es lag jemand vorne, also er kniete auf dem Boden und beugte sich dahin, und dieses kleine Wesen geht zu dem hin und legt ihm die Hand auf und redet irgendwas, ich konnte es nicht sehen, und steht bei ihm, und dann guckt sie ihn an, nickt, so nach dem Motto, da bin ich fertig, guckt sich um und geht zum nächsten. Und ist so völlig in so einem Fluss von dienen, Menschen Frieden bringen. Und das sind so meine God-Stories der letzten der letzten Tage ich gemerkt habe, Gott tut was in unserem Leben. Und dieser Friede, den er mitbringt, alleine schon durch Ilva, der breitet sich gerade aus. Das merken wir. Na, Roswitha, du hast ja auch gesagt, du merkst, dass bei unserer Mittlerin was anders ist. Ne? Das ist echt enorm. Das merken wir. Das ist Gottes Gegenwart. Darum geht es heute auch ein bisschen. Wir haben das Thema lautet, oder also eine unserer Kernüberzeugungen ist es, dass wir das Reich Gottes, wie Jesus es gelehrt und gelebt hat, herbeisehnen, uns darin bewegen wollen. Und eine kleine Zusammenfassung vom letzten Mal, da haben wir ja eher so über dieses gelehrt gesprochen, sprich so ein bisschen die Theorie angeschaut, alter Bund, neuer Bund. Im alten Bund, wo das Heilige abgesondert war und man nicht nahe kommen konnte, nicht nahe kommen durfte. Und dann im neuen Bund mit Jesus, der die Welt auf den Kopf stellt und die Voraussetzung verändert. Im Alten Bund, auch im Alten Testament, Tobi Sonnberger sagte gestern Abend, man hat den Eindruck, es war so leicht, unrein zu werden. Das stimmt. Das brauchte nicht viel, um unrein zu werden. Es reichte, also du warst unrein, wenn du mit einem Toten Kontakt hattest. Sprich, starb jemand in deiner Familie, warst du unrein. Ab in die Mikwe mit dir. Einmal untertauchen, wieder auftauchen, damit du rein bist. Also so eine Art Taufe. Ne? Du warst unrein, wenn du mit falschen Tieren in Kontakt kamst. Du warst unrein, wenn du aus Versehen deine menstruierende Frau angefasst hast. Und als menstruierende Frau warst du sowieso unrein. Also unrein. Oder wenn jemand krank war und du kamst mit dem zu nahe, wurdest du auch unrein. So, ne? Also es war tatsächlich relativ, es passierte tatsächlich relativ schnell, dass man unrein wurde. Sich reinigen musste, damit man sich dem Tempel nähern konnte. Und dennoch war man nie rein genug, es sei denn, man war ein Priester. Adieu. Mach es gut. Du musst da aber, die Tür ist da. Ach so. Alles klar. Wo war ich? Genau. Aber man war dennoch ja nie rein genug, um wirklich ins Heiligtum oder gar ins Allerheiligste vorzutreten. Und dann kommt Jesus auf die Welt, erklärt seinen Jüngern, was geschehen wird, geht ans Kreuz, stirbt und es verändert sich was. Der Vorhang im Tempel zerreißt. Und damit wird angedeutet, dass der Weg zu Gott damit geöffnet ist. Und Jesus verändert die Voraussetzung, weil es nämlich nicht mehr darum geht, dass wir rein werden müssen, sondern dass Jesus sagt, ich mache euch rein, ich mache euch heilig. Und das ist cool. Es geht so weit, dass Jesus am Kreuz hängt und da hängen zwei Verbrecher mit ihm. Das ist eine der Geschichten, die rechtschaffende Menschen super herausfordert. Da hängen zwei Verbrecher mit ihm und der eine spottet, sagt, ah, wärst du wirklich Gottes Sohn, könntest du jetzt hier runtersteigen und uns schnell mitbefreien? Und der andere sagt, hey, das ist hier Gottes Sohn, der hat keine Schuld auf sich geladen, wir schon. Und Jesus sagt zu diesem Menschen, noch heute wirst du mit mir ins Paradies eingehen. Und das fordert manche so sehr heraus, weil der hatte keine Gelegenheit, umzukehren. Der hatte keine Gelegenheit, sein Leben nochmal auf die Reihe zu kriegen. Der hatte keine Gelegenheit, irgendeine Mikwe, also irgendein Bad aufzusuchen, um sich einmal zu reinigen. Suchst du was, mein Kind? Geh mal gerne zu Roswitha rüber. Keine Ahnung. Der müsste unten sein. Der Julian? Ah, okay. Okay, Lina, du kommst mal bitte her und setzt dich auf die Couch. Mann, jetzt habe ich doch gerade was Positives erzählt. Vorführeffekt. So, jedenfalls, das nochmal die Theorie von letzter Woche. Genau, er hatte keine Chance, sein Leben nochmal zu ändern. Aber Gottes Gnade hat den Himmel aufgemacht für ihn. Ne? So, und das ist etwas, das verändert einfach uns selbst. Gottes Gnade ist es, die uns verändert. Und was feiern wir heute in Vorfreude auf morgen? Pfingsten feiern wir. Was war ein Pfingsten? Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Jesus ist auferstanden, er begegnet seinen Jüngern und er gibt ihnen einen Auftrag. Kannst du einmal den Missionsauftrag an die Wand schmeißen? Wir lesen den aus dem Markus-Evangelium. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung, und das finde ich übrigens immer wieder spannend, der gesamten Schöpfung, das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Nächste Folie. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Mach mal gerne die nächste Bibelstelle noch. Apostelgeschichte, genau. Da verspricht Jesus seinen Jüngern: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also selbst in Naxco. Selbst in Nil. In diesem kleinen Fischerdorf, das sich gegen die Römer auflehnt. Mich beeindruckt das immer wieder, weil ich spüre oft, wir haben ja oft so das Gefühl, wir sind so klein. Wir haben so oft das Gefühl, ich habe meine ganzen Problemchen, ich habe gerade meine ganzen Herausforderungen und so weiter. Und dieses Gefühl von, wo ist denn hier Reich Gottes? Wo ist denn, man kann es ja auch nochmal anders übersetzen, wo ist denn Gottes Herrschaft in meinem Leben? Wo kann ich das erleben? Wo kann ich das sehen? Und gleichzeitig spüre ich die Herausforderung, dass Jesus zu mir sagt: Geh hin in die ganze Welt und verkünde die gute Nachricht. Ich denke aber, hey, eine gute Nachricht ist dann eine gute Nachricht, wenn sie für die Person, der ich begegne, wirklich eine gute Nachricht ist. Und wenn es nicht darum geht, jemanden zu vertrösten und zu sagen: Übrigens, voll super, wenn du mal stirbst, kannst du in den Himmel kommen. So. Und dann als Kind habe ich gedacht, ich habe irgendwie noch ungefähr 70 Jahre vor mir. Was mache ich in der Zeit bis dahin? So, im Schwabenland ist ganz klar, was man in der Zeit macht. Schaffe Häusle baue. Ne? So, findest du aber einen Mann, der kein Häusle bauen will? Ja, was mache ich dann? Sprich, Kehrwoche, genau. Dann mache ich die Kehrwoche. Das ist keine gute Nachricht für mich. Das ist keine gute Nachricht für mich. Sondern wir sind dazu berufen, mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet, eine gute Nachricht in diese Welt zu bringen. Und die gute Nachricht ist tatsächlich: Jesus ist für dich gestorben. Ich merke, wie erlösungsbedürftig ich bin. Immer und immer wieder. Und ich bin so dankbar dafür, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Denn ich habe genug auf dem Kerbholz, liebe Leute. Aus meiner Vergangenheit, aber ich gehöre tatsächlich noch zu den Leuten, die sich auch jeden Tag noch Sachen anhäufen würden. Komisch, ne? Glaubt man ja gar nicht so lieb und nett, wie ich aussehe. Ja, ich sehe nur so Gesichter von Jeder von uns ist erlösungsbedürftig. Jeder von uns ist erlösungsbedürftig. Und das zu erkennen, ist erstmal etwas, das setzt uns frei, weil Jesus uns freisetzt. Und ich bin so dankbar dafür. Gleichzeitig bin ich aber auch dankbar dafür, dass Jesus mich nicht in diesem luftleeren Raum lässt, sondern dass er mich einlässt, mit ihm einen, wir nennen es Bund, einzugehen. In dem Moment, wo ich mein Leben Jesus übergebe, sagt Jesus, weißt du was, wir haben jetzt einen Deal. Der Deal ist, du gibst mir dein Leben und ich gebe dir schon mal einen Anteil von deinem Erbe. Das ist schon nett, oder? Das ist mehr als nett. Ich finde, nett ist ein gutes Wort. Also, ne, wenn ich sage, das ist nett, dann ist das ein echt hohes Lob. Das ist, Jesus schickt den Heiligen Geist, der uns erfüllt. Er gibt uns nicht einfach einen Auftrag, sondern er setzt gleichzeitig in uns die Voraussetzung dafür frei, diesem Auftrag nachgehen zu können. Und das Schöne ist, es ist nicht einfach etwas, wo ich hingehe und sage, von 9 bis 17 Uhr arbeite ich an diesem Auftrag, sondern es ist etwas, was mein Leben verändert. Der Heilige Geist verändert mein Leben. Ich erfahre durch die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben, dass diese Kluft zwischen Erde und Himmel enger wird. Ich erfahre durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass Gottes Kraft, Gottes Gnade ganz nahe rückt. Und dass da jemand ist, der sich für mich interessiert. Dass da ein Gott ist, der gnädig ist und der mir zugewandt ist. Es ist kein Gott, für den ich mich abmühen muss, mich reinigen muss, sondern er wendet sich mir zu. Und es bleibt gleichzeitig nicht bei mir stehen, sondern es verändert mein Herz und es verändert mein Leben. Und diese Kraft in mir, die ist da, um dieser Welt zu begegnen. Der ganzen Schöpfung wollen wir diese gute Nachricht bringen. Der ganzen Schöpfung die gute Nachricht bringen, dass Gottes Herrschaft angebrochen ist, dass Gott sich uns zuwendet, dass Gott sich für dich interessiert. Letztens hatte ich ein Gespräch hier mit einem jungen Mann und als ich ihn fragte, was er gerade braucht, was bei ihm gerade am meisten was ihn am meisten herausfordert, hat er zwei Sachen genannt. Das eine ist Einsamkeit und das andere ist sein Zimmer, das ihn sehr herausfordert. Und in dem Moment, wo er das sagte, mein erster Impuls war, oh, nee, ich gehe dem nicht nach. Ich habe genug auf der Matte. Ich habe genug auf meinem Tisch liegen. Mein Schreibtisch ist schon voll. Und ich merke aber gleichzeitig das, was in meinem Herzen passiert. Und ich denke, was wäre denn die gute Nachricht für diese Person, jetzt. Was wäre die gute Nachricht für diesen jungen Mann jetzt? Und ich merke, dass Jesus zu mir sagt, du hast die gute Nachricht. Wie wäre es, wenn du sie ihm anbietest? Und ich sage zu ihm, hey, könnte es dir helfen, wenn sich jemand mit dir trifft und dir hilft, dein Chaos zu sortieren? Und er hat sofort zugesagt. Und wir haben das dann gemacht. Und weil es die Kraft des Heiligen Geistes war, es waren nicht die Völker, die so ein Helferinstinkt nachgegangen ist. Das war es nicht. Mein Helfersyndrom habe ich mittlerweile an einer sehr kurzen Leine. So, das darf nicht mit mir durchgehen. Aber es war Gottes Reden, das in meinem Herzen was bewegt hat. Dass ich mich eben nicht verschlossen habe dieser Not, sondern zu spüren, es ist meine Herausforderung, mit meiner guten Nachricht dieser Not zu begegnen. Und wir haben das dann zusammen gemacht und hinterher bekam ich eine Nachricht von ihm. Hey, das war einfacher, als ich erwartet hatte. Und ich glaube, das war's, weil ich mich so geliebt und unterstützt gefühlt habe. Und während wir aufräumten zusammen, meinte er irgendwann mal so, mir ist schon bewusst, dass du das machst, weil du Gott liebst, ne? Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was? Ja, ich liebe Gott und ich möchte mich von ihm herausfordern lassen, da mich gebrauchen zu lassen, wo ich gebraucht werde. Ich bin aber nicht hier, um dich zu missionieren, aber ich freue mich, wenn du Gottes Liebe dadurch spürst. Und dann hat er nämlich nur gemeint, ja, also ich spüre schon Gottes Liebe durch dich, weil du kommentierst auch gar nicht, was hier rumliegt. Da habe ich gedacht, ja, wie schön. Und da wächst plötzlich eine Beziehung. Was ist die gute Botschaft für mein Gegenüber? Und es gibt diese Geschichte in der Apostelgeschichte, ich glaube Apostelgeschichte 3 müsste das sein. Da sind Petrus und unterwegs und da sitzt jemand am Tempel und dann, ja, ich glaube auch, dass es Johannes war. Vermutlich. Einer war schneller als der andere. Johannes war der Schnellere und Petrus die lahme Ente. Anywho, sie kommen zu diesem Tempel und da sitzt dieser Mann, der da bettelt. Und dann sagt Petrus zu ihm, Silber und Gold habe ich nicht. Also, meine Taschen sind leer. Niente Knete da. Ich hätte ein Tempo für den. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Was ist denn die gute Botschaft für diesen Mann? Hey, ihr seid schnell da hinten. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Die gute Botschaft für diesen Mann war, du brauchst Heilung, damit du einem Job nachgehen kannst. Also steh auf und geh. Du bist geheilt. Was ist denn die gute Botschaft für jemanden, der total belastet ist? Freiheit. Ich hab Menschen kennengelernt, die ganz, ganz schwere okkulte Belastung in ihrem Leben haben. Ihr wisst, ich komme aus so einer Gegend, wo ganz viel komisch gezaubert wird und so weiter. Freiheit, zu sagen, hey, du bist frei im Namen Jesu. Und das verändert schon im Hier und Jetzt etwas. Es ist kein Vertrösten auf irgendwann mal in den Himmel kommen. Warum? Weil Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Die Herrschaft Gottes hat angebrochen. Der Vorhang ist zerrissen. Gott naht sich uns. Gott naht sich dir. Gott naht sich mir, weil ich stehe jetzt hier mit Knien, die nicht wehtun. Und die Frage ist, was ist die gute Botschaft, die du rausbringen kannst? Die gute Botschaft ist, erstens, du brauchst gar nichts aus Stress machen. Der Heilige Geist ist es in uns, der wirkt. Nicht wir. Wenn mal was nicht funktioniert, ist nicht meine Schuld. Das macht mich unglaublich frei. Der Heilige Geist bereitet die Werke vor, die wir tun sollen. Und dann wird es nicht zwingend easy peasy. Ich wusste nicht, was mich erwarten wird, wenn ich zu diesem jungen Mann fahre und ich habe mir die schlimmsten Sachen ausgemalt. Und ich habe in der Nacht davor nicht so gut geschlafen. Und trotzdem wusste ich aber, es ist der Ort, wo ich sein muss. Also damit will ich nicht sagen, bloß weil der Heilige Geist uns was aufs Herz legt, läuft immer alles locker flockig. Das wäre gelogen. Da erzählt uns Paulus im Korintherbrief, hey, lest mal 1. Korinther 4, ist es, glaube ich. Oder 2. Korinther 4. Oh weia, Bibelfestigkeit heute Morgen. Na, wo er schreibt, was der Tod kommt an uns heran und wir machen trotzdem weiter und so. Na, also, es ist nicht immer locker flockig, aber der Heilige Geist ist es, dessen Kraft wirkt. Und er ist es, mit dem wir zeigen können, Gott naht sich dir. Und es gibt eine gute Botschaft für dein Leben. Gott liebt dich, er ruft dich zur Umkehr, er möchte dein Leben mit dir neu gestalten und er möchte, dass du diese gute Botschaft rausbringst. Warum? Weil es das Leben von allen verändert. Es verändert das Leben eines jungen Mannes zu sagen, ich fühle mich in meiner Bude wieder wohl. Ich bin wieder gerne zu Hause. Ich kann mich wieder entspannen. Ich fühle mich geliebt. Wow. Geliebt zu sein, sich geliebt zu fühlen, das macht so einen Unterschied. Es lädt Freiheit ein.